Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Vortragsreihe Kraft und Macht der Worte über Sprache, Rhetorik und soziale Kompetenz. Wir haben heute Abend zu Gast Professor Dr. Richard Utz, Wiedergänger dieser Vortragsreihen, kennen ihn schon von 3, 4 Vorträgen, glaube ich, waren das mittlerweile so schon. Herr Utz lehrt an der Hochschule Mannheim als Soziologe und hat sich heute Abend ein Thema ausgeguckt, das zwar eigentlich aus der Philosophie kommt, aber ich glaube, auch Soziologen haben Spaß an Philosophie und insbesondere an solchen Philosophen wie Arthur Schopenhauer. Der wird uns zu der Wurzel der Klarheit führen. Und ich bin gespannt, was wir da zu hören bekommen. Okay. Viel Vergnügen beim Vortrag mit Herrn Utz.
Gut, vielen Dank. Also wie Herr Friedrich schon sagte, ich bin kein studierter Philosoph, auch so kein Philosoph, aber interessiert. Und Arthur Schopenhauer, ja, irgendwann habe ich das mal gelesen, bei Thomas Mann natürlich, als Student. Da gibt es so eine schöne Stelle, wo der beschreibt, er liegt auf so einem Divan und liest dieses Hauptwerk von Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, in einer Mansarde hoch über München. Und dann schildert er, wie er den großen Durchblick bekommt, ja. Die ganzen Bildrätsel aufgelöst, alles eine Frage von Wille und Vorstellungsvermögen. Ja. Und also das hatte mir imponiert und dann habe ich angefangen, da war ich mal für 2, 3 Monate, es war noch in meiner Zeit möglich, als ich studiert habe in Italien und habe dieses Werk mitgenommen. Ich wurde nicht so braun, aber Arthur Schopenhauer habe ich etwas kennengelernt, hat mir was gegeben, hat mich irritiert, hat mein Selbstverständnis in Frage gestellt. Viele meiner Meinungen haben sich als Allgemeinplätze herausgestellt. Ja, und es war so, wie soll ich sagen, ein bisschen pathetisch, ein Denkweg, den ich immer wieder gegangen bin und aufgenommen habe. Bis heute eigentlich lese ich immer zwischen Weihnachten und Neujahr, lese ich Schopenhauer, selbstverständlich. Also irgendwie komme ich immer wieder darauf zurück. Und wenn ich mich richtig ernsthaft frage, ja, was ist es jetzt? Was gefällt dir denn daran? Ich bist doch gar kein Pessimist, ja, obwohl die Erfahrung des Leidens ja ganz von alleine kommt, wenn man richtig lebt, nicht? Aber was ist es eigentlich? Und dann war es die Klarheit. Und deshalb dachte ich, ja, mache ich was, wenn Herr Friedrich schon so freundlich ist, mich einzuladen, was über die Klarheit bei Arthur Schopenhauer. Und zu Ihrer Orientierung, da ich jetzt ganz unklar meinen Stick vergessen habe im Hotel, wo das alles in PowerPoint-Folien nicht allzu viel, weil ich habe gerade zu ihm gesagt, ich bin im Unterricht eher im Kreidezeitalter noch, nicht bei Screen, wie heißen die Dinger? Screen, kennst du es nicht, wo man screent und wo man dann so, ja, ist ja auch egal, sowieso außerhalb des Rahmens von Arthur Schopenhauer, insofern vollkommen irrelevant, nicht? Also zu Ihrer Orientierung habe ich da ein bisschen was aufgeschrieben. Das sind die Werke im Wesentlichen, die er verfasst hat. Da oben das Geburtsdatum und das Sterbedatum für Sie nochmal. Dann die Doktorarbeit 1813 mit dem philosophischen Insider-Titel Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. Eine Schrift über Erkenntnistheorie. Im Anschluss an Immanuel Kant werden wir aber heute Abend nicht behandeln hier. Dann schließlich das Hauptwerk 1819, Die Welt als Wille und Vorstellung, schon eben kurz darüber gesprochen. Und dann schließlich worauf ich mich immer wieder beziehen werde, aber auch nicht so detailliert, ordentlich zitierend. Das sind die Parerga und Paralipomena, also ein ganz abgedrehter Titel, griechisch, lateinisch, heißt übersetzt Anhänge und Nachträge zu was? Zum Hauptwerk. Und Sie sehen schon, es gibt eine doch beträchtliche zeitliche Distanz zwischen dem Ersterscheinen des Hauptwerkes und dann diesen Nebenwerken. Dazu ist zu sagen, dass das Hauptwerk, ja, man würde heute sagen, wirtschaftlich ein Flop war. Ja, allein in der Vorrede zu dieser ersten Auflage, die bei Brockhaus rausgekommen ist, und es existiert auch ein Briefwechsel mit dem Verleger, wenn Sie mal Interesse haben, und das ist auch einer der Ziele von heute Abend, Sie etwas neugierig zu machen, vielleicht auch Interesse zu wecken, vielleicht haben Sie eine Mansarde, wo Sie mal den Durchblick haben wollen, dann also Arthur Schopenhauer. Und es gibt also auch diesen Briefwechsel, wenn Sie den lesen, dann sehen Sie schon, was das für ein grimmiger, heftiger, sehr selbstbewusster, sehr selbstsicherer Mann ist, ohne dass er eigentlich Veranlassung dazu hätte haben können, weil er war vollkommen unbekannt, als er diesem Brockhaus sein Hauptwerk zum Verlegen angeboten hat. Und in dieser Vorrede baut er vor den Lesern riesige Hürden auf. Er sagt, wer mich richtig verstehen will, der muss erstens diese 700 Seiten, vier Bücher sind es insgesamt, zweimal hintereinander durchlesen, durchdenken, sodann über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde lesen, zweimal durchdenken, sich assimilieren, wie er gerne sagt, nicht einfach nur lesen in dem Sinne, wie er meinte, lesen, was ist es, lässt man anderen für sich denken. Nein, sondern Aneignung, aktives Durchdenken und Aneignen. Dann, wenn man so weit ist, dann müsste man eigentlich noch Immanuel Kant, die Hauptwerke gelesen haben, Kritik der reinen Vernunft vor allen Dingen, auch das zweimal selbstverständlich verstanden. Dann den göttlichen Platon, wie er das nannte. Dann die Upanishaden, eine uralte indische Weisheit, auch die. Und wenn das also soweit geschehen sei, dann ja, sei man in etwa in der Lage, das Gewicht zu verstehen, die Substanz aufzunehmen, die er in seinem Werk hier aufgebaut hat. Und Sie können sich gut vorstellen, dass das die falsche Marketingstrategie war. Nicht? Wenn Sie die Leser also derart attackieren, wenn Sie den Ton mal im Original lesen werden und angreifen, dann ist eigentlich nicht zu erwarten, dass Sie viele erfreute und neugierige Leser bekommen. Jedenfalls war das die Erfahrung, die er machen musste, bittere Erfahrung. Dieses Werk wurde nämlich nicht verkauft, sondern Makulatur und wieder eingestampft, was ihn also sehr verbittert hat. Und der Ruhm kam auch relativ spät erst im Leben, aber ganz anders. Er kam spät, und dieses Werk hier, die Anhänge und Nebenwerke, waren ganz im Unterschied zu diesem Flop Kult. Das deutsche Bürgertum, kann man sagen, Wirtschaftsbürgertum, Bildungsbürgertum, die haben diese beiden Bände, Anhänge und Nachträge, gelesen. Es war also sofort nachdem es rausgekommen ist, ist es weggegangen wie warme Semmel, war also im Gegenteil ein großer Erfolg, was bestimmt auch damit zusammenhängt, dass da die Vorrede ganz kurz ausfällt, ohne aggressive Attacken gegen die Leser, keine großen Hürden aufgebaut oder die Latte sehr hoch gehängt. Und die ganzen Kapitel und Gegenstände, die Sie da finden in den Parerga, sind auch sehr lebensnah, haben ein Interesse von ja doch populärer Bedeutung. Gut, also das soweit zu diesen Werken. Zum Anfang so ein bisschen locker. Dann habe ich hier eine Übersicht gemacht über das, was ich heute hier machen möchte. Also zunächst werde ich Ihnen was erzählen von dem Willen zur Klarheit, also der, den Schopenhauer beseelt, kann man schon sagen. Dann etymologisches, also wortgeschichtliches zur Klarheit und schließlich biografisches zur Klarheit. Also kein philosophischer Kurs, der jetzt die Klarheit in Zweifel zieht dann am Ende oder das an Stellen alles ausführlich diskutiert, sondern eine aus meiner Liebhaberei heraus geborene kleine Zusammenstellung. Noch ein Wort, bevor ich jetzt richtig beginne. Meine E-Mail-Adresse, das hat sich also hier, kann ich ja inzwischen schon sagen, mit dem 5. Mal hier bewährt. Ja, wer Interesse hat von Ihrer Seite, kann mir eine E-Mail schicken und wird dann von mir den Vortrag als normale Word-Datei zugeschickt bekommen. Das hat sich bewährt. Und dann kann man da, habe ich jetzt erfahren, auch den Schein hier ganz bequem machen. Ne? Okay, gut. Also, Wille zur Klarheit. Ja? Der Wille zur Klarheit. Ja, also der Wille zur Klarheit entspricht Schopenhauers Wille zur Verständlichkeit. Also dem Willen, von seinen Lesern exakt so verstanden zu werden, wie er auch von ihnen verstanden werden wollte. Und dieser Wille umschreibt eine stilistische Tugend, die gegen die deutsche Neigung zum sinntiefen, um nicht zu sagen zum sinntriefenden Verrätseln eigentlich erst ja, unter den Bedingungen unserer demokratischen Lesekultur aufblüht, diese Tugend, nicht? Die durch den Buchmarkt und seine Orientierung am philosophisch interessierten Literaturkonsumenten ja, herbeigeführt wird. Dieser Trend zu mehr Klarheit manifestiert sich in den auflagenstarken Schriften exoterischer, nicht esoterischer Philosophieautoren wie Wilhelm Schmidt. Haben Sie schon mal gehört? Der schreibt Bücher über das schöne Leben, immer mit etwas anderem Titel, aber das schöne Leben, darum kümmert er sich, wird er nicht müde, den mittleren Jahrgängen akademisch gebildeter Deutscher mitzuteilen. Dann haben wir den Rüdiger Safranski, haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt, im Philosophischen Quartett, um Mitternacht manchmal. Was macht er? Er ist eher der Philosophenmultiplikator für die reiferen Jahrgänge. Er betreibt, wenn ich es richtig verstehe, eine Rehabilitation der deutschen Dichter- und Denkervorbildlichkeit. Und dann schließlich für Ihre Generation näher, Richard David Precht. Ich habe ihn neulich mal in Heidelberg mir angeschaut. Das ist doch eher so postadoleszentes Lesepublikum mit Zusammenstellungen zu den Themen Identität oder Liebe. Und jetzt neuerdings vor Weihnachten habe ich gerade in der Hand gehabt ein Buch, ja, ob das jetzt passt oder nicht passt, weiß ich nicht, über das Nichts zur Weihnachtszeit, aber immerhin 250 Seiten stark, geht auch. Ja, ob diese Art der marktförmig forcierten Lesbarkeit von Philosophie begrüßenswert ist, die auch deshalb verständlich sein will, damit sie sich verkauft, will ich nicht entscheiden. Immerhin verwandelt sie Philosophie in käufliche Massenbuchware und macht sie damit dem breiten Publikum zugänglicher als die eher esoterischen Schriften des deutschen Tiefsinns, die schon Goethe in einem Gespräch mit Eckermann, kann ich Ihnen auch empfehlen, mal reinzuschauen, vom 14. April 1824 in Weimar als den Stilverderber der deutschen Sprache rügte. Zitat Goethe und Eckermann. Den Deutschen ist im Ganzen die philosophische Spekulation hinderlich, die in ihrem Stil oft ein unfassliches, unsinnliches, breites und aufdröselndes Wesen hineinbringt. Je näher sie sich gewissen philosophischen Schulen hingeben, desto schlechter schreiben sie. Ganz anders, so Goethe zu Eckermann, schrieben dagegen die Engländer und die Franzosen. Zitat: Die Engländer schreiben in der Regel alle gut, als geborene Redner und als praktische, auf das Reale gerichtete Menschen. Die Franzosen sind geselliger Natur und vergessen als solche nie das Publikum, zu dem sie reden. Sie bemühen sich, klar zu sein, um ihren Lesern zu überzeugen und anmutig, um ihm zu gefallen. Ist doch wunderschön, oder? Also das war eine Stelle, die mich immer sehr beeindruckt hat, nicht? Also sie bemühen sich, klar zu sein, um ihren Lesern zu, um ihre Leser zu überzeugen und anmutig, um ihnen zu gefallen. Also ich glaube, ich bin französisch irgendwie in dieser Hinsicht. Arthur Schopenhauer war zwar bestimmt kein öffentlicher Redner, aber ein realistischer Klausner, hat immer zurückgezogen gelebt. Er war gewiss nicht anmutig, sondern eigensinnig. Er wollte nicht gefallen, sondern überzeugen und war deshalb einer unbedingten Klarheit des Denkens und der Sprache verpflichtet. Demgemäß mühte er sich in seinen Texten um Verständlichkeit, die er durch realistische Anschaulichkeit erzielte, gewonnen aus Erfahrungen erster Hand. Solche Erfahrungen, die wir umgangssprachlich als Lebenserfahrung bezeichnen würden, galt ihm als wichtigste Quelle philosophischer Inspiration, deren Produktionen er in philosophische Abstraktionen von sprachlich-begrifflicher Klarheit übersetzte, und zwar auf eine Weise, die, ich zitiere ihn, ungewöhnliche Gedanken in gewöhnlichen Worten mitzuteilen gestattete. Und gerade diesen Willen und vor allem diese Fähigkeit sprach er der zeitgenössischen Philosophenkonkurrenz rundherum ab, die den Lesern nämlich nur gewöhnliche Gedanken in ungewöhnlichen Worten zu bieten habe. Aber hören wir dazu die krasse Gegenposition den Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, den Widerpart Schopenhauers, mit einem Zitat zur selben Thematik, also zur Frage, sollten Philosophen den Lesern sprachlich entgegenkommen und sich um Klarheit im Sinne von Verständlichkeit bemühen? Sollten sie also Formulierungen des allgemeinen Sprachgebrauchs benutzen und so die ungewöhnlichen Gedanken in gewöhnlichen Worten ausdrücken? Hegel lehnte das rigoros ab und nahm zu dieser Frage genau den entgegengesetzten Standpunkt ein. Er vertrat die Auffassung, die er schon durch die Art, wie er diese Auffassung sprachlich kundtat, den Lesern exemplarisch verdeutlichte, falls verdeutlichen, die angemessene Charakterisierung für das Programm Hegels in Sachen Didaktik der Philosophie war. Hätte ich jetzt meinen Stick dabei, würde ich es Ihnen zeigen, dieses Zitat. Jetzt habe ich keinen Platz mehr zum Anschreiben, dauert auch zu lang. Es ist grauenhaft, finde ich, aber ich lese es Ihnen natürlich vor. In der Rücksicht, dass die allgemeine Vorstellung, wenn sie denn, was ein Versuch ihrer Ausführung ist, vorangeht, das Auffassen der Letzteren erleichtert, ist es dienlich, das Ungefähre derselben hier anzudeuten, in der Absicht zugleich, bei dieser Gelegenheit einige Formen zu entfernen, deren Gewohnheit ein Hindernis für das philosophische Erkennen ist. Als ich den Satz zum ersten Mal gelesen habe, habe ich genauso viel oder vielleicht noch weniger verstanden wie Sie, die jetzt zugehört haben. Das ist vielleicht kein bisschen schiefer Vergleich, aber ich will ihn nicht nochmal vorlesen. Es ist also ein sehr verschachtelter Satz. Ich habe ihn mal versucht zu übersetzen in einfachere Sprache. Was will er sagen? Wenn man ihn verstehen will, dann muss man ihn vielleicht von hinten her lesen, vom Ende. Dann meint der Hegel, philosophische Erkenntnisse können nicht in allgemein verständlicher Sprache klar formuliert werden, sondern verlangen ungewohnte sprachliche Formen. Eine ungewohnte Form zu sprechen und zu schreiben erfordern sie, weil echte Philosophie ein gänzlich ungewohntes Denken und Vorstellen vermitteln will. Dabei ist die Verwendung gewohnter sprachlicher Verständigungsformen mehr Hindernis als Hilfsmittel. Denn die gewohnte Art zu sprechen enthält so viel von einem unphilosophischen, falschen und unklaren Vorverständnis, dass es das Verständnis der ungewohnten Erkenntnisse mehr erschweren als erleichtern, wie die Philosophie dem eigenen Anspruch nach liefern will. wenn ich aus Hegel diesen Schluss ziehen darf, dann braucht es also eine besondere, eine esoterische Sprache, also wenn man es polemisch wendet, einen philosophischen Jargon, um überhaupt philosophisch a Niveau zu kommen und philosophisch klar denken und erkennen zu können. Denn ohne diese Sprachesoterik bleiben nach Hegel die Leser in den Niederungen des immer schon Vorverstandenen der Allgemeinplätze hängen und kommen nie so weit frei, um sich zu den Gipfel- und Höhenwahrheiten der Philosophie aufzuschwingen. Und dort, nur dort oben, ist nach Hegel der Locus Philosophicus der Ort, wo die Klarheit herrscht, um die Wahrheit erkennen zu können. Für Schopenhauer ist diese Position Hegels und die ihr entsprechende sprachliche Praxis ein weiterer Beweis dafür, dass er ein typischer Vertreter der amtlich bestallten Universitätsphilosophie ist. Die Universitätsphilosophen, die er speziell beschimpft in einem entsprechenden Essay in dieser Sammlung hier, bilden laut Schopenhauer eine philosophisch impotente Spezies, die nicht für, sondern von der Philosophie leben und daher gerade nichts substanziell Neues zu sagen haben, sondern bloß, Zitat, Worte auf Worte, Phrasen auf Phrasen häufen, ohne etwas zu sagen, nichts wissen, nichts denken, dennoch reden wollen und daher ihre Worte wählen, nicht je nachdem sie ihre Gedanken und Einsichten treffender auszudrücken, sondern je nachdem sie ihren Mangel an Gedanken und Einsichten geschickt zu verbergen geeignet sind. Gedankenarmut oder Gedankenlosigkeit, Mangel an denkerischer Substanz und Genialität würde ich Hegel nun nicht gerade vorwerfen, aber sehr wohl Rücksichtslosigkeit gegen das Verständnisvermögen der Leser. Und in der Tat lassen seine monumentale Satzarchitektur und seine sprachlichen Abstraktionszumutungen die Leser doch leichter an sich selber und der eigenen Auffassungsgabe zweifeln als an der Ausdrucksfähigkeit ihres Autors. So hatte und hat Hegel häufig die psychologische Wirkung auf seine Leser, dass sie die Schwierigkeiten beim Verstehen der hegelschen Texte sich selbst als einen Mangel des eigenen Verständnisvermögens anlasten, anstatt sie den Philosophen und dessen Mangel an sprachlicher Verständlichkeit anzugreifen. Soweit zu diesem ersten Punkt, zum Willen zur Klarheit, und es sollte klar geworden sein, dass Schopenhauer seinen Lesern mit klaren Sätzen entgegenkommen wollte, weil er eben so von ihnen verstanden zu werden wünschte, wie er verstanden werden wollte. Und deshalb vermied er jedes unnötige Wortgeklappere und ersetzte und ergänzte womöglich die abstrakte Formulierung durch treffend eingesetzte Metaphern, also durch bildliche Ausdrücke zum Vorteil der Lesbarkeit. Schopenhauers Vorliebe für Metaphern spiegelt sich auch in gewisser Weise in seiner Leidenschaft für das Wort Klarheit wider. Und der Wortgeschichte von Klarheit wollen wir jetzt etwas nachgehen und biegen deshalb mit unseren Betrachtungen zu Schopenhauers Klarheit in die Etymologie, also in die wortgeschichtliche Herkunft des Wortes ab, womit ich also zu dem zweiten Punkt komme. Klarheit hat herkunftsgeschichtlich das lateinische clarus zum Ursprung, das in der wörtlichen Übersetzung hell bedeutet. Klar in der Bedeutung von hell bezeichnet zunächst sinnliche Klarheit oder Klarheit der Sinneswahrnehmung. Also hell akustisch bedeutet heller Ton, laut, schallend, auch schreiend, und klar in der Bedeutung von hell optisch bedeutet glänzend und auch erhellend. Diese Helle meint nun zweierlei, nämlich heller als Qualität oder Eigenschaft eines optischen oder akustischen Eindrucks, also den Eindruck, den uns ein helles Bild oder ein heller Ton verschafft, von dieser Klarheit als einer Eigenschaft der realen Dinge und Lebewesen, der Bilder und Töne, lässt sich aber diejenige unterscheiden, mit der unsere Augen und unsere Ohren die Dinge und Menschen sehen und hören. Dahinter steckt eine alte, langwierige philosophische Debatte zwischen Idealismus auf der einen und Realismus auf der anderen Seite. Und gerade diese sinnliche Klarheit, also die Klarheit des eigenen Auges und die Klarheit des eigenen Gehörs, ist es, die für den Schopenhauer die Voraussetzung für kognitive oder intellektuelle Klarheit des Denkens und des Erkennens, mithin für die Klarheit der Sprache und die Kraft der Worte ist. Das bringt uns zur Klarheit als einer Metapher für Geistes- oder Bewusstseinsklarheit, also zu ihrer im übertragenen Sinne gemeinten Bedeutung. Hier meint Klarheit Deutlichkeit, Verständlichkeit und Tatsächlichkeit. Klarheit bezeichnet eine Qualität, die auf den wesentlichen Ursprung der Dinge zurückzugehen erlaubt und dadurch eine Sache als solche ungetrübt und rein zur Darstellung zu bringen vermag. Und diese ursprüngliche und wesentliche Sache, um die es der Klarheit in der Philosophie geht, ist bekanntlich die Wahrheit. Wenn Schopenhauer die Klarheit als höchstes Erkenntnismittel preist, so preist er damit jenen Geisteszustand, der seiner Ansicht nach der Wahrheit am angemessensten ist, denn die Klarheit entkleidet die Wahrheit vom Scheinbaren, also von ihren Bedingtheiten, bis sie so zu erkennen ist, wie der Philosoph sie am meisten liebt, nämlich entblößt von allen irreführenden Verkleidungen, sodass Schopenhauer sagen konnte, Zitat, die Wahrheit ist nackt am schönsten. Woher kommt nun die Rede? Von der Klarheit der Erkenntnis, die für Schopenhauer auch die Klarheit der Worte bedingt. Woher kommt sie, die Klarheit im übertragenen Sinne von Reinheit, Durchsichtigkeit oder Erleuchtung der Wahrnehmung? Wie die Bedeutung so vieler Worte und Begriffe geht auch diese auf ein speziell religiöses Erleben, auf ein virtuosen Erleben zurück. So findet sich in der Schatztruhe der deutschen Sprache, in dem Wörterbuch der Gebrüder Grimm, die nicht nur Märchen verfasst haben, sondern auch ein vielbändiges Wörterbuch, also ungeheuer reich an Differenzierungen, unter dem Wort Klarheit ein Eintrag, der auf den Ursprung im mystischen Erleben hinweist. In der deutschen Sprache ist es, laut Gebrüder Grimm, der Mystiker Meister Eckhart, der das Wort Klarheit für seine meditative Vereinigung mit dem höchsten Wesen, also für sein persönliches Gotteserlebnis, gebraucht. Für das, Zitat Meister Eckhart, innere Schauen der göttlichen Herrlichkeit. Dieses mystische Klarsehen von innen heraus, diese Klarsichtigkeit oder wie auch gesagt wird, diese Luzidität der Mystik als Ziel alla vita contemplativa beschreibt eine Art der Wahrheitserkenntnis, die sich weder durch Sinneseindrücke ablenken noch durch Sinnlichkeit verführen lässt. Ihr Charakteristikum ist vielmehr, dass sie menschliches Erleben aus seiner Verstrickung mit sämtlichen Nebensächlichkeiten und unschärfen Verwirrungen des Alltäglichen herauslöst. Mystische Klarheit legt den außeralltäglichen Sinnkern des von ihr Erschauten frei und macht es auf diese Weise in seinem Wesen, in seiner Essenz wahrnehmbar, so ist die Vorstellung. Was Schopenhauer angeht, so ist er gewiss kein Mystiker der Klarheit, sondern eher ihr Metaphysiker. Wir erinnern uns, Schopenhauer will die Welt als Wille und Vorstellung erklären, das heißt, er ist ein Philosoph, der von sich überzeugt ist, den Stein der Weisen im Weltwillen gefunden zu haben. In seinem Denken findet sich der Weltwille am Grund aller Vorstellungen vom Anorganischen und Organischen, die die Welt ausmachen. Der Wille, Zitat, dieser Erkenntnis und grundlose, blinde, metaphysische Drang. Die Klarheit, mit der Schopenhauer diese Willensmetaphysik vertritt und vor allem die autoritäre Unbeirrbarkeit, mit der er an ihr festhält, kann es leicht mit derjenigen Klarheit aufnehmen, mit der die Mystiker ihre Gottesschau in Worte fassen. Das ist die eine etymologische Quelle, die man im Zusammenhang mit Schopenhauers Klarheit im übertragenen Sinne für wichtig halten kann. Und eine weitere kommt aus einer ganz anderen Sphäre, also nicht aus der Mystik, aus einem virtuosen Erleben, sondern aus einer, die gar nicht weiter von Mystik und Metaphysik entfernt sein könnte. Denn Klarheit als wünschenswerter Geisteszustand hat auch in der Sphäre des Wirtschaftens, laut Gebrüder Grimm, einen Bedeutungsursprung, genauer in der Kommunikation zwischen Tauschpartnern, also im geschäftlichen Verkehr. Das Grimmsche Wörterbuch weist daher den Ausdruck auf, ein Geschäft klar zu machen, was so viel heißt, wie dass ein Geschäftsvorgang rechnungsmäßig überprüft und sachlich korrekt bilanziert ist, also eine Geschäftssache als klar gilt, wenn sie ordentlich abgeschlossen ist. Und das Ganze kommt aus der norddeutschen Geschäftssprache. Die Hintergründe, die die Wichtigkeit dieser Art ökonomischer oder kaufmännischer Klarheit für Arthur Schopenhauers Philosophie der klaren Worte erklärlich machen, will ich unter anderem im nächsten Abschnitt ausfindig machen. Dieser führt uns wieder zu Schopenhauers Betrachtung der Klarheit zurück, wo wir drei verschiedene biografische Zugänge zur Klarheit gehen werden. Also Schopenhauers biografische Zugänge zur Klarheit. Am 31. Dezember 1819 schreibt Schopenhauer an den Dekan der Philosophischen Fakultät zu Berlin einen Brief, in dem er sich um Lehraufträge, Zitat, in der Philosophie und deren sämtlichen Zweigen bewirbt. Hintergrund dafür ist der Bankrott des Danziger Bankhauses, bei dem Schopenhauer seine Vermögenswerte angelegt hatte, von deren Dividendenausschüttungen er einen guten Teil seiner Rentiersexistenz bestritt. Er hat nichts gearbeitet, hat aus diesen Dividenden gelebt. Schopenhauer war durch den Bankrott in seiner materiellen Lebensbasis bedroht worden, obwohl er seine Gelder noch rechtzeitig aus den Konten der Bank hatte herausziehen können. Dennoch war er so beeindruckt, dass er erstmals daran dachte, auch durch gelehrte Arbeit, also durch Kolleg, wie man damals sagte, oder Vorlesungen an der Universität, zu seinem Lebensunterhalt beizutragen. Vom Hörergeld für seine Vorlesungen hätte Schopenhauer dann freilich nicht leben können, weil der unbekannte Privatdozent seine Vorlesung just auf dieselbe Stunde legte, zu der der vorhin erwähnte Hegel, der bereits weithin gefeierte und berühmte, die seinen hielt. Somit blieben die Hörer aus, der Vorlesungssaal und die Kasse leer. Diese Bewerbung Schopenhauers um einen Lehrauftrag enthält auch ein Stück Autobiografie, die einige Einblicke in die biografischen Wurzeln der Klarheit gewähren kann. In diesem autobiografischen Text werden die Leser mit Schopenhauers Eltern bekannt gemacht, mit der Mutter Johanna Schopenhauer, eine zu ihrer Zeit vielgelesene Reise- und Romanschriftstellerin, und vor allem mit dem Vater Heinrich Floris Schopenhauer, einem erfolgreichen Danziger Kaufmann und überzeugten Liberalen. Über diesen Vater heißt es in der Selbstdarstellung, ich lese das längere Zitat. Was zu trinken gibt es nicht hier, ne? Wenn wir mal auf das Materielle für meine Stimme zurückkommen. Um es mal klar zu sagen, ich brauche was zu trinken. dann bin ich heldenhaft hier und mache meine Stimme kaputt. Also, mein vortrefflicher Vater war ein wohlhabender Kaufmann und königlich polnischer Hofrat, obwohl er nie gestattete, dass man ihn so nannte. Er war ein gestrenger, heftiger Mann, aber von tadelloser Unbescholtenheit, Rechtlichkeit und unverbrüchlicher Treue, dabei in Handelsgeschäften mit vorzüglicher Einsicht begabt. Wie viel ich ihm verdanke, vermag ich kaum in Worten auszudrücken, denn wenn auch die Laufbahn, die er mir zu eröffnen beschlossen hatte, in seinen Augen freilich die beste, Kaufmann zu werden, meinem Geiste nicht angemessen war, sodass ich frühzeitig in nützliche Kenntnisse eingeweiht wurde, dass mir dann die Freiheit, die Muße und alle Hilfsmittel zur Verfolgung des Ziels, für das ich allein geboren war, zur gelehrten Ausbildung nicht fehlten, dass mir endlich auch später in reiferen Jahren ohne mein Zutun Vorteile zuteil wurden, deren die wenigsten meiner Art und Anlage sich zu freuen gehabt haben, nämlich freie Zeit und eine vollkommen sorgenlose Existenz, Kraft deren es mir gestattet war, eine Reihe von Jahren hindurch Studien, die in Hinsicht auf Gelderwerb die unfruchtbarsten sind, Untersuchungen und Meditationen der allerschwierigsten Gattung ausschließlich nachzuhängen und zuletzt was ich erforscht und durchdacht, durch nichts abgezogen oder gestört, niederzuschreiben. Das alles danke ich einzig jenem Manne. Zitat Ende. Die Wichtigkeit und Signifikanz dieses Vaters lässt sich nicht deutlicher unterstreichen, als der Sohn dies durch seine Worte getan hat. Dabei ist es nicht nur die ökonomische Unabhängigkeit, die Schopenhauer seinem Vater dankte und die an diesem Zitat bemerkenswert ist. Das Zitat macht vor allem auch den ungemein praktischen Sinn und die Fähigkeit zu einer zutreffenden Realitätswahrnehmung des Sohnes sichtbar, der in der materiellen Unabhängigkeit die Voraussetzung für seine gelehrten Existenz identifiziert und ausdrücklich für das eigene Schaffen anerkennt. Dieser nüchterne Sinn für die praktischen und finanziellen Lebensgrundlagen, die dem Philosophen erlauben, nicht von der Philosophie leben zu müssen, sondern für sie leben zu können, weist darüber hinaus auf nützliche Kenntnisse, deren Erwerb er seinem Vater verdanke. Um welche nützlichen Kenntnisse handelt es sich, die Schopenhauer instand gesetzt haben, sich seine Geldanlagen zu erhalten und ein finanziell unabhängiges Leben als Rentier zu führen? Und was haben sie mit der Klarheit seines Denkens zu tun? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir noch etwas weiter in der Schopenhauerschen Biografie zurückgehen, und zwar bis in die Jahre 1797 bis 1805, also bis auf die Jahre zwischen seinem 9. und 17. Lebensjahr, über die uns die ausführliche Korrespondenz der Familie Auskunft gibt. Zu den nützlichen Kenntnissen, deren Aneignung ausdrücklich der Vater veranlasste, gehörte zunächst der Erwerb der französischen Sprache durch einen zweijährigen Aufenthalt in Le Havre, also in der Normandie, dieser Hafenstadt. Dort lebte und logierte der Kaufmannssohn bei der Familie eines Geschäftsfreundes des Vaters von 1797 bis 1799. Und dort erlernte Arthur die Sprache aus erster Hand, die besonders für ihre, wie es französisch heißt, Clarté, für ihre so unsentimentale wie präzise Klarheit der Menschenbeobachtung bekannt ist. Sodann unternahm Arthur gemeinsam mit den Eltern eine Bildungsreise von 1803 bis 1804, während der er bei einem mehrmonatigen Aufenthalt in der Familie eines Pastors Englisch lernte. Schließlich konnte Arthur unfreiwilligerweise aber dennoch ihm nützliche Kenntnisse in der Kaufmannslehre erwerben, die er bei der hanseatischen Firma Jenisch 1805 auf Wunsch des Vaters hin aufnehmen musste und nach dem plötzlichen Tod des Vaters dann 1807 ohne irgendwelche Abschlüsse aufgeben wird. Und alle drei biografischen Stationen zeigen wichtige Wirkungen auf Schopenhauer, die seine Option für Klarheit der Sprache, des klaren Schreibens, des klaren Sprechens und des klaren Denkens begründen werden. Klarheit des Sprechens, Klarheit der Sprache, also diese Aufenthalt in Frankreich. Nachdem er wieder zurückkam, konnte er fließend Französisch sprechen. Sein Leben lang las er gerne und viel die französische Klassik, französische Moralisten und Aufklärer, das wird Ihnen vielleicht nichts sagen, La Rochefoucauld, Diderot, Voltaire, haben Sie vielleicht schon mal gehört, Rousseau vielleicht auch. Es gibt noch etliche andere interessante Autoren, kann ich Ihnen nur empfehlen, mal reinzuschauen, im Wesentlichen Aphoristiker. Das Englische, er wird täglich die Londoner Times lesen, während seines ganzen Lebens, William Shakespeare natürlich, David Hume und andere. Dann hat er das Spanische und das Italienische sich selbst beigebracht, wobei er das Italienische auf mehreren Italienreisen vervollkommnet hat, und auch im Spanischen hat er, kann man schon sagen, Vollkommenheit erreicht. Er hat eine bekannte Schrift von einem Menschen namens Balthasar Gracian, heute auch noch lesbar, Handorakel und Kunst der Weltklugheit heißt es, übersetzt, eine Klugheitslehre. Griechisch konnte er fließend lesen, Lateinisch konnte er fließend schreiben. Und eine der schwierigsten alten Sprachen, das Sanskrit, das Indische, hat er sich auch selbst beigebracht und selbst da einschlägige Schriften zur Sanskritforschung verfasst. Sein sprachliches Feingefühl im Deutschen rührt auch von dieser praktischen Vielsprachigkeit her. Er hat sich auch darüber viel Gedanken gemacht. Und Klarheit des Ausdrucks, da ist sein Vorbild die Antike, die römischen Philosophen. Seneca, haben Sie vielleicht schon mal gehört, über das glückliche Leben. Seneca oder Marc Aurel, Gradheit, Klarheit, Schnörkellosigkeit, Direktheit des Ausdrucks. Und selbstverständlich die Engländer und Franzosen, wie der alte Goethe vorhin in dem Zitat so schön gesagt hat, alles Leute, die aus praktischer Lebenserfahrung heraus ihren Stil entwickeln und schreiben. Ja, wie schon aus der zitierten Stelle aus der Autobiografie ersichtlich, hatte der Vater Arthur zum Kaufmannsberuf bestimmt. Letztlich war der gesamte Bildungsgang diesem Berufsziel untergeordnet. Und zum Kaufmannsberuf gehörten laut väterlichem Urteil ganz unabdingbare Basics wie das gut leserliche Schreiben und eine gute, aufrechte Haltung des Körpers. So teilt sich das mit aus verschiedenen Briefen, die der Vater dem Sohn schreibt und die überliefert sind. Und wenn Sie diese Schriftbilder sehen, also eine fast kalligraphische Sprache, also ein echtes Training des Schreibens, Herr Friedrich interessiert sich ja für Schreiben, also wenn Sie diese Schreibfertigkeit lesen, wenn wir da unsere Kugelschreiber, ja, was soll man jetzt sagen, verdorbene Art zu schreiben sehen, nicht? Also das ist schon eine ganz kunstvolle, stilvolle, kalligraphisches Training, was da dahinter steckt. Und der Vater legt darauf viel Wert. Und er sagt zum Beispiel in einem Brief vom 20. November 1804, vom Tanzen und Reiten kann man nicht leben als Kaufmann, dessen Briefe gelesen werden sollen und folglich gut geschrieben werden müssen. Und im selben Brief ermahnt der Vater den Sohn zur geraden Körperhaltung. Was das gerade Gehen und Sitzen betrifft, so rate ich jedem, der mit dir umgeht, zu bitten, dir einen Schlag zu reichen, wenn du gedankenlos ob dieser großen Sache einer geraden Haltung dich schief antreffen lässt. Denn, so schon am 23. Oktober desselben Jahres, die schöne körperliche Stellung am Schreibpulte ist wie im gemeinen Leben gleich nötig. Gut, also Haltung, Leserlichkeit, schon Klarheit des körperlichen Ausdrucks. Als Arthur 12-jährig dann aus Le Havre zurückkommt, bittet der Sohn, dass er aufs Gymnasium gehen könne. Aber der Vater hat mit ihm diese kaufmännische Lehre vor und weigert sich. Die machen dann aber einen Deal miteinander. Der Vater sagt zu ihm, okay, wenn du also partout aufs Gymnasium willst, wenn du partout nicht Kaufmann werden möchtest, sondern den gelehrten Beruf und die Laufbahn einschlagen willst, das heißt Lateinisch und Griechisch lernen als allererstes, dann kannst du das machen. In Hamburg gibt es diese Schule. Du kannst aber nicht mit auf die zweijährige Bildungs- und Vergnügungsreise, die deine Mutter und ich durch Europa unternehmen werden. Wenn du allerdings mitgehst auf diese Reise, dann fällt das Gymnasium flach, Gelehrtenberuf ist nicht, du gehst dann hinterher in die Kaufmannslehre. Aber dafür hast du diese 2 Jahre Bildungsreise. Wie entscheidet sich der Schopenhauer für die Bildungsreise? Er will weg, er will mit den beiden Eltern mit und auch nach Le Havre, um da seine Bekannten wieder zu treffen. Dann sagt er selber, ja, also diese beiden Jahre waren verlorene Jahre, konnte ich keine klassischen Fächer und Sprachen lernen, aber was habe ich gelernt auf dieser Reise? Und da zitiere ich ihn, und auch das ist wichtig für diese Klarheitsoption in der Sprache. Zitat, denn gerade in den Jahren der erwachenden Mannbarkeit wurde mein Geist nicht mit leeren Worten und Berichten von Dingen, von denen er noch keine richtige und sachgemäße Kenntnis haben konnte, angefüllt und auf diese Weise die ursprüngliche Schärfe des Verstandes abgestumpft und ermüdet, sondern stattdessen durch die Anschauung der Dinge genährt und wahrhaft unterrichtet. Besonders erfreue ich mich dessen, dass mich dieser Bildungsgang frühzeitig daran gewöhnt hat, mich nicht mit den bloßen Namen von Dingen zufrieden zu geben, sondern die Betrachtung und Untersuchung der Dinge selbst und ihre aus der Anschauung erwachsene Erkenntnis dem Wortschalle entschieden vorzuziehen, weshalb ich später nie Gefahr lief, Worte für Dinge zu nehmen. Also nicht Worte für Dinge, keinen Wortschall, sondern Primärerfahrungen machen, aus eigener Anschauung heraus sich Gedanken machen, reflektieren, abstrahieren und die treffenden Worte finden. So kommt Substanz ins Denken und nicht aus der reinen Bücherlektüre. Dafür war diese Reise also gut. Das war die Quintessenz, ja? Ermöglichte Lebenserfahrung durch die Reise und den Erwerb von Erfahrungsrohstoff, der später dann philosophisch ausgewertet werden konnte. Denn wer solche Lebenserfahrung entbehrte, der musste auch laut Schopenhauer philosophisch unfruchtbar bzw. undeutlich und klar bleiben. Denn nur wer etwas erfahren hat, so der Philosoph in einem späteren Text, habe auch etwas zu sagen und wäre deswegen nie um die treffenden Worte verlegen, um wichtige Erfahrungen in die ihnen gemäße Worte zu fassen und auf den Begriff zu bringen, der ihren Sinn zu klären vermag. Diese Einstellung geht ganz konform auch mit einem anderen deutschen Denker, ich hoffe, dass ich nicht zu viele Namen hier so en passant mache, Johann Georg Lichtenberg, das vielleicht auch schon mal gehört, hat Sudelbücher geschrieben, auch das vielleicht für Studenten interessant, Sudelbücher, ne? Und da steht also ein sehr schöner Satz drin, wo er sagt, ja, also einem Studierenden, einem Schriftsteller ziemt es nicht nur in die Welt zu gehen, um viele Situationen zu sehen, sondern auch, um in viele Situationen zu geraten. Nicht? Das ist ja schon nochmal ein Unterschied, weil dann passiert ja was mit einem, dann stellt sich die Erfahrung ein an den Stellen, wo man selber eben nicht bestimmen kann und nicht steuern kann. Und das ist ja das Interessante. Ja, jetzt stellt sich die Frage, um welche Lebenserfahrung handelt es sich in Schopenhauers Fall, die dann philosophisch ausgebeutet werden kann und ausgewertet werden kann. Was hat er auf dieser Bildungsreise erlebt? Und da ist das ganz Zentrale, da sind sich also die Schopenhauer-Kenner einig, der Besuch eines Strafgefangenenlagers im französischen Toulon, einer damaligen Stadt, der Militärhafen, über den der 16-Jährige einen Eintrag in seinem Reisetagebuch gemacht hat. Und den möchte ich auch kurz vorlesen. Alle schweren Arbeiten im Arsenal, also ein Arsenal, wo die ganzen Kriegsschiffe liegen, die müssen repariert werden, überholt werden, gestrichen werden, neu vernagelt werden, verleimt, geteert und so weiter. Wer macht die Arbeiten? Alle schweren Arbeiten im Arsenal werden durch die Galeerensklaven verrichtet, deren Anblick für Fremde sehr auffallend ist. Sie werden in drei Klassen geteilt. Die erste machen diejenigen, die nur für leichte Verbrechen und kurze Zeit da sind. Deserteurs, Soldaten, die gegen die Subordination gefehlt haben und so weiter. Sie haben nur einen eisernen Ring am Fuß und gehen frei umher. Das heißt, im Arsenal, denn in die Stadt darf kein Forçat kommen. Die zweite Klasse besteht aus größeren Verbrechern. Sie arbeiten zwei und zwei mit schweren Ketten an den Füßen zusammengefesselt. Die dritte Klasse, die der schwersten Verbrecher, ist an die Bänke der Galeere geschmiedet, die sie gar nicht verlässt. Diese beschäftigen sich mit solchen Arbeiten, die sie im Sitzen verrichten können. Das Los dieser Unglücklichen halte ich für bei weitem schrecklicher wie Todesstrafen. Die Galeeren, die ich von außen gesehen habe, scheinen der schmutzigste, ekelhafteste Aufenthalt, der sich denken lässt. Die Galeeren gehen nicht mehr zur See. Es sind alte, ausgemusterte Schiffe. Das Lager der Gefangenen ist die Bank, an die sie gekettet sind. Ihre Nahrung bloß Wasser und Brot. Und ich begreife nicht, wie sie ohne kräftigere Nahrung und von Kummer verzehrt bei der starken Arbeit nicht eher unterliegen. Denn während ihrer Sklaverei werden sie ganz wie Lasttiere behandelt. Es ist schrecklich, wenn man es bedenkt, dass das Leben dieser elenden Galeerensklaven, was viel sagen will, gänzlich freudenlos ist. Und bei denen, deren Leiden auch nach 5 und 20 Jahren kein Ziel gesetzt ist, auch vollkommen hoffnungslos. Lässt sich eine schrecklichere Empfindung denken, wie die eines solchen Unglücklichen, während er an die Bank in der finsteren Galeere geschmiedet wird, von der ihn nichts wie der Tod mehr trennen kann? Also schwerer Tobak, ein schrecklicher Eindruck. Und dieses Erlebnis, dieser Eindruck, den wird er nie mehr wieder vergessen. Er wird lange nachwirken und von Schopenhauer als Symbol und Inbegriff für die menschliche Situation überhaupt begriffen werden. Fortan wird er das Leiden in den Mittelpunkt stellen seiner Philosophie, auch eine Ausnahmestellung, überhaupt das menschliche Leiden, das Unglück in den Mittelpunkt zu stellen und nicht die Vernunft oder die Hoffnung oder sonst irgendwelche positiven Dinge und ihm mit seiner Willensmetaphysik die philosophische Grundlage geben. So macht er das Leiden der menschlichen Natur zu einem Grundstein seiner Ethik, die an die Fähigkeit zum Mitleid anknüpfen wird. Das Erlebnis des Leidens wird auch seinen eigentümlichen Glücksbegriff bestimmen, der unter Glück nicht den Genuss von Gütern und die Erfüllung von Wünschen versteht, sondern die Abwesenheit von Unglück. Also Glück nicht als etwas positiv, sondern als die erfolgreiche Vermeidung von etwas Negativen. Das umso eher gelingt, je weniger einer vom Leben will. Ja, nach der Rückkehr von der Bildungsreise 1804 muss dann Arthur das dem Vater gegebene Versprechen einlösen und verbringt die zwei kommenden Jahre im Kaufmannskontor, wo sein weltlicher Leidensweg beginnt, weil sein Wille zum Studieren also ausgeschaltet ist. Der Schopenhauer hasst den Kaufmannsberuf, kann ihm am besten Willen nichts abgewinnen, nimmt jede Gelegenheit wahr, um zu entfliehen. Dann geht er an die Hamburger Universität und hört, Schädellehre ist damals so ein Modethema bei einem Herrn Gall. Und unter dem Pult, an dem er arbeitet, liest er heimlich Bücher. Ja, aber auch diese Zeit ist Aneignung dieser nützlichen Kenntnisse, auf die ich vorhin hingewiesen habe. Da lernt er eben das Einmaleins des kaufmännischen Denkens, lernt Buchhaltung, Gewinn-Verlustrechnung und es waren die praktischen Instrumente der Unternehmensführung, für die zu Schopenhauers Zeit klare Leserlichkeit der Schriftführung, nicht nur der Bücher, sondern vor allem der Geschäftskorrespondenz überlebensnotwendig waren. Ohne Telefon, ohne Internet, ohne sonstigen Kommunikationsmöglichkeiten muss sehr gut Englisch, sehr gut Französisch gesprochen werden und natürlich leserlich geschrieben werden, damit es keine Missverständnisse gibt im geschäftlichen Verkehr, die ja leicht ruinöse Folgen haben könnten. Gut, bis dahin, jetzt komme ich zum Schluss. Also, was habe ich alles gemacht oder versucht zu machen? Den Willen Schopenhauers zur Klarheit, ihn näher zu bringen, aus dem Willen zur Verständlichkeit und zum Verstandenwerden zu erklären. Dann diese beiden etymologischen Wurzeln, die für den Schopenhauerschen Klarheitsbegriff relevant sind. Die Klarheit im Kontext der mystischen Schau sowie die Klarheit im Kontext des wirtschaftlichen Handelns. Dann haben wir diese drei Stellen in Schopenhauers Biografie betrachtet, die die Wichtigkeit des Klarheitskonzepts für sein Philosophieren belegen sollten. Also die Relevanz seines Sprachstudiums, das seine Leidenschaft für sprachliche Klarheit motivierte, die Relevanz seiner Bildungsreise, die seine Leidenschaft für das erfahrungsreiche und anschauungsvolle Wort als Bedingung für philosophische Substanz begründete, sowie die Kaufmannslehre, die seinen Sinn nicht nur für die theoretische, sondern vor allem für die reale und praktische Wichtigkeit einer klaren Aussage erweisen sollte. Ja, bis dahin habe ich jetzt, und ich habe, glaube ich, meine Zeit schon ausgeschöpft, oder? Können Sie noch überhaupt? Noch ein bisschen? Ja, also, was könnte ich Ihnen noch sagen zum Abschluss? Also, ja, Unklarheit der Worte und der Sprache sind nach Schopenhauer nicht nur ein Zeichen dafür, dass einer schlecht schreibt, sondern auch dafür, dass er keinen klaren Kopf hat, einen verworrenen Geist und letztlich auch nicht wirklich was zu sagen hat. Denn, dass einer was zu sagen hat, das ergibt sich daraus, dass eine oder einer radikal unbefangen und vorurteilslos gegenüber dem, was ist, und auch gegenüber dem, wie über das, was ist, gesprochen wird. Und diese Unbefangenheit und Vorurteilslosigkeit, die gehen eben auf die Primärerfahrung, auf die Anschauung, die wir selber aus erster Hand gewinnen können, zurück mit uns selbst und mit der Welt. Dann gibt es natürlich zwei Wege, wie man sich dazu stellen kann, wenn Sie solche Primärerfahrungen machen. Das eine, ein häufig begangener Weg, ist, wir lösen die Besonderheit auf unserer Erfahrung und verstehen sie durch Allgemeinplätze, Redensarten, Klischees und so weiter und retuschieren dann das, was für uns existenziell bedeutungsvoll sein könnte, einfach weg. Natürlich können wir auch nicht jede Erfahrung, die wir machen, immer gleich existenzialisieren. Vielleicht kämen wir dann überhaupt nicht mehr vom Fleck. Nicht? Aber es gibt doch solche, die nachhaltiger sind, die wir unterscheiden können. Oder wir versuchen eben solche Erfahrungen in ihrer Wirkung auf uns selbst, auf unser Gefühl, unser Denken zu bemerken, zu würdigen und zu bewerten, um aus ihnen dann Konsequenzen für unsere persönliche Art zu denken und zu fühlen, zu sein, ziehen. Philosophisch wird diese Reflexion auf unsere Selbst- und Welterfahrung immer dann, wenn sie nicht stets nur das Einzelne und Individuelle sehen will, nicht? Das kennen Sie auch aus dem Alltag, dass Sie mit Bekannten oder mit Freunden sprechen und die zwar ansetzen, über sich was zu erzählen, aber dabei immer stehen bleiben, nicht? Also es ist immer ein aktueller, ein gegenwärtiger Bezug. Von kleinen Kindern kennen wir das. Aber es ist nie der Trieb oder das Bedürfnis oder der Wunsch in dem, was einem selber persönlich passiert, auch was Allgemeineres von Bedeutung, was Menschen begegnen kann, zu sehen. Ja, wenn das nicht geschieht, wenn das Einzelne nur individuell bleibt und nicht das Allgemeine im Einzelnen und im Individuellen gesehen wird, dann bleibt es halt unphilosophisch und bewegt sich eben nicht groß vom Fleck. Ja, sprachliche Unklarheit, habe ich schon gesagt, kommt laut ihm aus einem Mangel an anschaulicher Erfahrung erster Hand. Und lebensunerfahrene Philosophen sind dann solche, die falsch abstrahieren und zum Beispiel mit einer mathematischen Intelligenz begabt Pseudo-Einsichten hervorbringen, also Begriffe einfach nur aus der Logik des Begriffs herausspinnen, ohne dass es einen Weisheitswert hat. Aber der Schopenhauer sagt, Philosophie oder Denken, Nachdenken über eigene Erfahrung ist keine Algebra-Aufgabe, sondern die Fähigkeit, auch ein wunderschöner Satz, keine Frage auf dem Herzen zu behalten und das Selbstverständliche nicht als selbstverständlich zu nehmen, sondern zu hinterfragen oder zu befragen. Dann, wenn das gegeben ist, stellt sich das Bedürfnis zur Klarheit ein. Gut, dann will ich enden mit den zwei Worten, die Sie alle alltäglich immer wieder gebrauchen, nicht, um ein Gespräch zu beenden, bevor Sie Tschüss sagen oder eine Gesprächseinheit beenden, von der wir gar nicht mehr wissen, dass es auf Arthur Schopenhauer zurückgeht. Da können Sie sehen, wie weit es geht. Das sind die beiden Worte. Alles klar? Alles klar. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Will ich es noch anlassen hier?
Ja, wenn wir noch ein bisschen reden dürfen mit Ihnen.
Ja, bitte.
Das ist nett, danke. Ja, alles klar. Ist alles klar? Sie können mit dem Herrn, der alles klar macht, sich jetzt unterhalten und ihn löchern und Fragen stellen und ihn, wenn denn je etwas unklar wäre, dazu zu bringen, es zu klären. Haben Sie Klärungsbedarf? Ist es in der Soziologie eigentlich ein beliebtes Spiel, sich um Klarheit Gedanken zu machen?
Nein.
Eher nicht, oder?
Nee, das ist eher eine ältere, vielleicht schon antiquierte Art sich mit Sachen zu beschäftigen. Es gibt Klassiker wie Max Weber zum Beispiel als soziologische Grundbegriffe, Jurist von Hause aus, der definiert dann präzise und versucht deutlich und klar zu sein. Bei neueren Autoren, Niklas Luhmann zum Beispiel, ist es jetzt weniger eine Tugend, würde ich mal sagen. Das ist zwar, kommt zwar mit dem Gestus der Klarheit daher, ist aber hoch abstrakt und eben das, was der Schopenhauer sagen würde, nicht durch Anschauung gesättigt. Ne? Mhm. Ist natürlich auch eine Gefahr der Klarheit. Aus ihrer Disziplin gibt es ja genügend Autoren, die diese Klarheit zerpflücken würden, könnte ich mir vorstellen.
Aus welcher meiner Disziplin? Ja,
aus der Philosophie bestimmt.
Ja.
Nicht, weil das ist ja auch eine, könnte man sagen, eine Vergewaltigung vielleicht von Wirklichkeit, die unendlich ist, und was der macht, der bricht diese Erforschung der Wirklichkeit oder die Ausdeutung der Erfahrung an irgendeiner Stelle ab, nicht? Und macht so einen Taschenspielertrick, indem er eben den Leser betört, verführt durch seine metaphorische, durch seine sinnbildliche, wortbildliche Art, so dass man gar nicht mehr weiter fragen möchte. Könnte man natürlich auch sagen.
Ja, es gibt in der Philosophie da unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt natürlich die großen Rauner, die also, um in der Metaphorik zu bleiben, Licht ausmachen, verdunkeln und im Dunkeln dann munkeln. Und die sind natürlich nicht sehr zugänglich.
Ja.
Und es gibt, ich habe ein schönes Erlebnis gehabt, als ich an dem anderen Ende, also von mir aus eine Fortsetzung von Schopenhauer, könnte man bei Karl Popper beispielsweise finden, Philosoph, der sich immer gerne bemüht hat, Sprachklarheit zu erreichen. Von ihm stammt ein schöner Satz. Er sagte, wenn du etwas nicht klar und einfach ausdrücken kannst, arbeite weiter, bis du es klar und einfach ausdrücken kannst. Also für ihn ist das ein Mangel an Arbeitsdisziplin. Ja. Ja. Und Popper hat mal den Philosophen Jürgen Habermas übersetzt. Also von Habermas-Deutsch in verständliches Deutsch. Es ist ziemlich dramatisch, was da rauskommt. Also bei Habermas sind da so Sätze und die sind richtig wuchtig und man hat das Gefühl, wenn man ihn liest, der muss was wissen, der Mann. Ich verstehe es nicht, aber der muss was wissen. Und wenn man dann die Poppersche Übersetzung liest und auch als Philosoph liest, weiß man, da steht nicht weniger drin. Der bringt das auf den Punkt und es sind auf einmal einfache, klare Sätze mit einem kleinen Hang zur Banalität.
Ja.
Ich hatte Popper gefragt, woran es denn liege, dass man ihn in Deutschland nicht so rezipiert wie in den angelsächsischen Ländern. Und dann lachte er und sagte, meine Kollegen in Deutschland, die lesen meine Texte und verstehen sie. Und dann denken sie, da kann nichts dran sein. Und sogar ich es verstehe und kann da nichts dran sein. Also Unverständlichkeit gilt in der Philosophie, in der deutschen, in bestimmten Zweigen der deutschen Philosophie halt auch gerne mal als Ausweis von Gedankentiefe.
Ja.
Und das muss man nicht so sehen.
Der Hegel, über den gibt es auch den Satz, dass er sagt, mich hat nur einer verstanden und der hat mich falsch verstanden. Also es geht in dieselbe Richtung. Und natürlich können Bibliotheken und Generationen von Gelehrten in ihrer gelehrten Sphäre den Hegel erforschen und auslegen. Ich habe Ihnen ja vorhin diese Kostprobe gebracht, also ich weiß nicht, ich habe sie nicht gezählt, 10 oder 11 Verschachtelungen in so einem kleinen Abschnitt, nicht? Da lässt sich natürlich dann ausführlich interpretieren und deuten und es hat kein Ende. Das ist sicherlich ein Geheimnis auch für den Erfolg, wobei ich nicht bestreiten will, dass der bestimmt was zu sagen hat. Für mich persönlich, bin ja nicht vom Fach, nur Liebhaber sozusagen, hat mir immer gut gefallen, dass da bei allem Elitären und Einsiedlerischen Habitus von dem Schopenhauer, dass es doch darum geht, um jeden Einzelnen und seine persönliche Erfahrung. Der hat ja auch eine persönliche Erfahrung, noch ganz andere als die die ich wiedergegeben habe mit diesem Reisebericht da über Toulon. Das ist eine Erfahrung, die er hat, und die schränkt selbstverständlich auch den Horizont ein, über was er schreibt, was für ihn wichtig ist. Schränkt es ein, wenn eine Person, es ist eine, wie die Philosophen sagen, eine empirische Bedingtheit, eine Einschränkung, nicht? So eine Erfahrung zugrunde zu legen. Aber aus der heraus kann man auch auf die Welt blicken. Und wenn wir uns die Mühe machen würden, was wir wahrscheinlich nicht machen, und auch nicht die Notwendigkeit empfinden würden, wenn wir keinen Druck, keinen Leidensdruck vielleicht haben wie er, um sich das alles so klar zu kriegen, dann bleibt unsere persönliche Erfahrung eben, ja, wie soll ich sagen, unausreflektiert, nicht ausgelegt. Aber da macht der Mut, dass Sie eben Ihre persönliche Erfahrung auch ernst nehmen können und sich darüber Gedanken machen können und dass so eine Wahrnehmung entwickeln. Das war für mich wichtig, nicht, an diesem Schopenhauer. Deswegen habe ich es als Student gern gelesen, glaube ich, weil da ich keine großen Hindernisse in den Weg gelegt haben wollte. Und ich habe den auch gut verstehen können, was der sagt in aller Regel. Obwohl auch Sätze schon dabei sind von größerem Satzbau. Aber alles in allem lässt die sich mit etwas Mühe, lassen die sich schon ganz gut verstehen. Und diese Klarheit, zu einem Ende zu kommen, auf den Punkt zu kommen, was mitzunehmen, dann für ein paar Stunden die Idee, ich habe den Durchblick, das war es schon wert.
Das fühlt sich gut an, ja. Also um es klarzustellen, der Satz von Hegel, den Sie zitiert haben, ist für Hegels Verhältnisse extrem kurz. Ja. Also gemeinhin schreibt er Sätze, die sich über 3, 4, 5 Seiten in einem Buch ziehen. Und wenn man das tatsächlich mal lesen möchte, dann kann ich nur empfehlen, Lineal und Bleistift und dann zuerst einmal das Spiel Suche den Hauptsatz. Ja, und den erstmal irgendwie unterstreichen, dann kommt man so der Sache schon näher. Aber was Sie sagen, Herr Utz, dieser Zugang über die Empirie, dass der Sie angesprochen hat. Ich glaube, dass wir hier in der Tat ein ganz altes, eine alte Gegenüberstellung machen können, die schon in der Antike wurzelt. Mhm. Wir haben auf der einen Seite die ja, ich sage es jetzt etwas spöttisch und böse, die Begriffsverrätseler, ja. Und auf der anderen Seite die, sagen wir mal, von der Wirklichkeit versuchen, ihre Theorien herzuleiten. Und da haben Sie Platon und auf der anderen Seite seinen Schüler Aristoteles. Aristoteles hat in fast jedem seiner Bücher zuerst einmal so begonnen, dass er sagte, was sagen denn die Leute eigentlich so zu dem Thema? Was weiß man denn da so gemeinhin drüber? Mhm. Ja? Und hat sich, wenn man so will, empirisch verhalten und das angeschaut. War übrigens, wenn man so will, der Begründer der Wissenschaft und Empirie, weil er nämlich auch ein fleißiger Sammler war. Er hat zum Beispiel Aufstellungen gemacht, welche Regierungsformen denn in Griechenland so unterwegs waren. Er hat als Biologe Auflistungen gemacht, was für Phänomene man beobachten kann in der Tier- und Pflanzenwelt und so weiter und so fort. Also immer von der Empirie ausgegangen und dann daraus abgeleitet Theorien entwickelt. Und Platon hat die Welt, wie sie ist, weniger geschert, sondern wollte ihr seinen Stempel aufdrücken und sagen, wie sie zu sein hat. Und ich glaube, dass man diese Pole im Grunde immer wieder findet und Schopenhauer wäre an der Stelle dann zumindest mal ein Aristoteliker, auch wenn er sich sonst eher mit Platon anfreundet.
Genau.
Aber sei es drum. Ja, Herr Tati. Hat Schopenhauer sich mit Zeichen und Bildern und Klarheit befasst dort?
Was hat er geschrieben? Er hat was über Physiognomie geschrieben, aber zu Bilder, also er hat eine Ästhetik, die besonders Maler angesprochen hat, aber ob da, was da zur Bildauslegung steht, das weiß ich nicht. Da muss ich passen, kann ich Ihnen nichts sagen.
Ich passe mit.
Bitte?
Ich passe mit.
Ja. Ja.
Noch ein Pass.
Ich würde den Unterschied zwischen Klarheit und Deutlichkeit
Ja. Ja, es gibt da so ein, eine Unterscheidung, das kann man auch bei den Gebrüdern Grimm nachlesen. Es gibt ein Versuch von Descartes, heißt der, ein französischer Philosophen, der sagt, Klarheit ist eigentlich Klarheit der Sinne. Also Fähigkeit des Auges, klar Kontraste zu unterscheiden oder des Ohrs, akustische Kontraste zu unterscheiden, Unterschiede wahrzunehmen, und Deutlichkeit ist, wenn man so will, kognitive Klarheit, also die Fähigkeit, klar zu denken. Also diese beiden Unterscheidungen kann man machen, die habe ich jetzt nicht gemacht, aber sinnliche Klarheit und kognitive Deutlichkeit. Also die Schlüsse, die Sie aus Ihren Sinneswahrnehmungen ziehen oder die Verarbeitung durch Ihren kognitiven Apparat, um es mal so zu sagen, die Sinneseindrücke klar machen, das ist Deutlichkeit. So könnte man es unterscheiden. Weil da schon die Deutung drin steckt, ne? In der Deutlichkeit. Wenngleich in der Klarheit vielleicht auch die Klärung drin steckt. Also, auch das geht so in die Richtung.
Jetzt kommen wir aber in die Tiefen.
Ja?
Ich habe es gerade irgendwie gepasst, wenn Sie sagten, also scheinbar auch so dieser Leidensdruck oder bei Schopenhauer,
ja.
Entstand der sozusagen erst später in dieser Reihe, dieser mit einschneidenden Erlebnis?
Ja. Also so richtig.
Ab wann litt Schopenhauer, ist Ihre Frage. Ab wann litt er, ja. Ist Ihre Frage.
Also der hat die. Ja, nee, so eine.
Wenn man erstmal beschreibt,
es ist ja auch eine empirische Frage, die kann man ja beantworten. Also zumindest auf Basis der Briefe, es gibt umfangreiche Briefsammlungen und so, und da kann man das ganz gut sehen, dass dieses Toulon-Beispiel, also wo er diese Galeeren-Sklaven da besucht hat, dass das überhaupt so wichtig ist, bedeutsam wird hinterher, das wird es erst Jahre später, als schon, wenn man so will, so eine Zäsur, so eine Krise durchlaufen ist. Und dann wird plötzlich dieses Beispiel so wegweisend. Also da ist es wahrscheinlich wie so oft im Leben, da passiert was, es kommt ein Leiden auf, ein schlimmes Gefühl, wir würden heute sagen Depression. Und das sucht sich dann die Erfahrung und die Bilder, die in der Biografie zuhanden sind sozusagen. Und was ist das Unglück? Das Unglück ist, wenn ich das richtig sehe, er kommt ja 1804, 1805 mit den Eltern zurück, muss dann in die Kaufmannslehre. Also das war schon mal das erste Unglück, das hat ihm ja überhaupt nicht gepasst, war dann ganz schrecklich. Und dann hat sich der Vater offenbar suizidiert, er hat sich umgebracht. Da die ältere Literatur noch vor dem psychologischen Zeitalter, also die im 19. Jahrhundert geschrieben haben, die reden vom plötzlichen Tod, heute sagen sie, Ludger Lütkehaus ist so der wichtigste Herausgeber hier, der sagt also, das ist ziemlich offensichtlich, dass er sich umgebracht hat. Der Hintergrund ist der, dass der Vater, als der Napoleon Preußen, nee, als der Preußenkönig Danzig, das war so die Heimatstadt von den Schopenhauers, besetzt hat, dann wurde sie von einer freien Hansestadt zu einer abhängigen Stadt, und dieser Schopenhauer war eine prominente Figur im Wirtschaftsleben, der hat sofort seine Zelte abgebrochen, weil er konnte es nicht aushalten, dass er Teil des preußischen Königs, dieses Königtum wird und nicht mehr frei seine Meinung äußern kann, wie das ein Patrizier in so einer Hansestadt gewohnt war. Dann brechen die ihre Zelte ab mit vielen materiellen Verlusten, war ihm nicht so wichtig, und sind nach Hamburg übergesiedelt. Und in Hamburg haben die zwar auch gleich ein schönes großes Haus gekauft, haben sich etabliert im Bürgertum, aber darüber ist er wohl nicht hinweggekommen. Und dieser Selbstmord oder dieser plötzliche Tod, wie er selber auch sagt, da idealisiert er den Vater total. Auch zu Recht, weil er immer dieses Leben ohne Arbeit ermöglicht. Das stürzt ihn in eine schwere Krise. Also da, er lässt zwar nicht viel durchblicken, er ist relativ sparsam mit seinem Privatleben, aber da gibt es Schopenhauer Jahrbücher, da steht dann auch alles drin, wie es eigentlich mit den Frauen aussieht, ne? Ist ja auch ein interessantes Thema. jemand, der also öfters über Sexualität oder wie wir heute sagen würden, über Sex schreibt, nicht? Das einzig Wichtige im Geschlechterverhältnis ist der Sex, so diese Konserven-Sex, irgendwie so diese Rede vom Sex heute, geht mir sowieso auf die Nerven. Und ich habe Sex gehabt, so wie irgendwie, habe ich Spinat gegessen oder was. Naja, aber jedenfalls...
Wo ist der Unterschied?
Ja, schon Unterschied. Naja, also er lässt da wenig raus und das war also so eine Zäsur, ja, ein Einschnitt in seinem Leben, dass der Vater sich umgebracht hat. Und dann, ja, 2 Jahre später hört er mit dieser Kaufmannslehre auf. Er hat ihm ja hoch und heilig versprochen, dass er das macht, wird also wortbrüchig. Dann zieht er zur Mutter, die inzwischen in Weimar ist. Die hat Sachen verkauft da in Hamburg und ist nach Weimar gezogen. Sie war eine bekannte Schriftstellerin, hat Reisebücher geschrieben und eine Freundin von Goethe. Ja, also sie hat sich da schön etabliert. In Weimar gibt es auch schöne Briefe und schöne Geschichten dazu. Und das Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter gestaltet sich schlecht. Weil die Mutter hat also nach relativ kurzer Zeit einen Liebhaber, einen Herrn Müller. Und den Herrn Müller, er verkehrt dann im Salon der Mutter, wird da verköstigt, kriegt da sein Essen und darf mit seinem Freund da hinkommen zu den Soirées, die die da gibt. Und mit dem legt er sich also an und streitet. Und er hasst seine Mutter dafür, dass er nach so kurzer Zeit gleich einen Liebhaber hat und den geliebten Vater damit sozusagen posthum betrügt. Auch das ist eine schwere Pille, die er nicht so einfach verdauen kann. Er liebt die Mutter einerseits, ist auch von ihrer Schriftstellerei geprägt, die auch sehr deutlich schreibt. Und daher hat er das. Er ist, als er noch jünger war, gehalten, ihre Briefe abzuschreiben, um sich in der Schrift und in der Sprache zu üben. Also da gibt es, wenn Sie da ein bisschen wegen für Ihr Schreibenthema nachschauen, da gibt es also einiges noch. Und also das ist auch so ein Konflikt, den er nicht so richtig lösen kann. Ja, und er wird dann schließlich nach ein paar wilden Jahren in Dresden, wird er ganz zum Einsiedler, zieht sich zurück von der Welt und versucht also möglichst wenig Kontakt zu haben. Etwas verbittert, die Zunft reagiert nicht auf seine Werke. Und im Grunde knabbert er immer an diesem Tod des Vaters, dass der ihm so plötzlich von jetzt auf nachher genommen wird und dass die Mutter es ihm einerseits ermöglicht, aus der gehassten Kaufmannslehre rauszukommen. Sie sagt nämlich, lass es sein, es ist gegen deine Natur. Auf der anderen Seite, ja, also er liebt sie dafür, dass sie ihn da rausgeholt hat und er hasst sie, dass sie mit dem Herrn Müller da gleich ein Verhältnis anfängt und verdirbt ihr die schönen Salongespräche, die sie unter anderem auch mit Goethe hat. Goethe wird zu der Zeit, hat eine Frau geheiratet, unterhalb des Standesniveaus. Da sagt sie auch einen schönen Satz auf die Frage, ja, dass, ob sie die in die bürgerliche Gesellschaft einführt, war noch wichtig, man musste eingeführt werden. Dann sagte sie, naja, wenn Goethe sie heiratet, werde ich ihr eine Tasse Tee geben können. Ne? Auch schön. Und der Schopenhauer, der verdirbt sich mit seiner Mutter. Er fängt mit jedem Streit an, weiß immer alles besser, muss also ein furchtbarer Miespeter geworden sein. Und dann sagt sie ihm an einer Stelle, du weißt, dass ich dich immer lieben werde, wie eine Mutter ihren Sohn liebt, aber ich möchte nicht Zeuge von deinem Glück sein, also in Zukunft bitteschön keine Besuche mehr. Sie schmeißt ihn raus. Auch das ist also nicht besonders nett, aber schön ausgedrückt.
Ja.
Wenn er sich jetzt zurückgezogen hat, dann später und gleichzeitig von durchgesetzten Lebenserfahrungen sozusagen, oder die direkte Erfahrung,
ja,
entscheiden wird, das hat er dann sozusagen nur noch von dem gezählt,
ja. Also, wie gesagt, es ist nicht besonders viel jetzt Direktes bekannt. Also, es gibt ein paar Liebesaffären. Es ist nicht ganz klar, ob er auch ins Bordell gegangen ist. Opernsängerin gibt es, es gibt Streitereien mit der Hauswirtin, der siedelt dann schließlich nach Frankfurt über, 1830 ist es, da wütet in Berlin die Cholera, Hegel wird ein Opfer davon, stirbt und es gibt ein sogenanntes Cholera-Buch von dem Schopenhauer, in den nachgelassenen Schriften, da sagt er an einer Stelle sinngemäß, das ist schon ein Kriterium, nicht, für die Güte meiner Philosophie im Vergleich zu dem seiner. Der bleibt und stirbt und ich erkenne es und gehe weg. Ne?
Tja, wie nun wieder die Welt angucken.
Ist es in Frankfurt 30 Jahre, ist dort ein Unikum. Ja? Also der geht da spazieren mit seinem Pudel, da liebt Tiere. Er ist auch einer, der für Tierethik eintritt, könnte man sagen. Und verkehrt im englischen Hof, das ist so ein großbürgerliches Restaurant. Und da ist er irgendwie so jemand, der, ja, so ein Original, würden wir sagen. Nicht so ein schrulliger Mensch, der auf seinem Tisch immer so einen Goldtaler liegen hat. Und dann wird er eines Tages gefragt nach Jahren. Was, fragen Sie ihn ja, was haben Sie diesen Goldtaler da liegen? Dann sagt er ja, ich spende den sofort den Armen, wenn ich hier Ihre Herren Offiziere nicht immer nur von Weibern, von Pferden und von irgendwelchen Angebereien reden hören. Also ein schrulliger, Weltabgewandter mit seinen Erfahrungen, wir wissen es nicht genau. Es gibt auch diesen Aufsatz über die Weiber, der also schon auch eine eigene Sprache spricht. Ne? Also schon eine Frauenfeindschaft, kann man sagen. Wobei er den Frauen die praktischere und größere Intelligenz in den, kann man sagen, kleinen Realitäten des Lebens zuspricht, während die Männer dann nach Schopenhauer die Fähigkeit zum Idealismus, zum Idealen mehr haben. Ne?
Zum höheren Unsinn, ja, sozusagen. Nun denn, den höheren Unsinn werden wir hier nicht lassen. Ich danke Ihnen sehr, ja, Herr Utz. Wir sehen uns am 9.1. wieder. Dann macht hier Daniel Perrin Unsinn. Er wird was übers Zuhören uns erzählen. Bitte denken Sie dran, das steht nicht, warum auch immer, auf diesen schönen Kärtchen und Plakaten. Aber es findet gleichwohl statt am 9.1. Daniel Perrin in der Aula hier in unserer Reihe. Ja, ich wünsche Ihnen schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss.